Herzlich willkommen zur Guten Morgenstern-Sendung, den Meldungen am Dienstag, dem 5. August. Felix Banaschak löscht alte Tweets, in denen er sich abfällig über Deutschland geäußert hat. Die Beiträge stammten alle aus seiner Zeit bei der Grünen Jugend aus den Jahren 2012 bis 2014. Da schrieb er unter anderem am 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit 2012, Deutschland ist kein Grund zum Feiern, oder? Wiedervereinigung klingt so, als hätte es dieses Deutschland vorher schon mal legitimerweise gegeben. Im Jahr 2013 schrieb er unter anderem, Berliner Bürotag und Wahlkampfstab, ab morgen dann auf Deutschland in Klammern ist ersetzbar Tour, unter anderem in Berlin, Köln, Gelsen-City und Duisburg. Die Löschung dieser und weiterer Tweets erfolgte offenbar nach wachsender Kritik nach seinen Aussagen im ARD-Sommer-Interview.
Das habe ich mit Robert Habeck gemeinsam.
Also ich liebe Deutschland, sagen Sie nicht.
Ich liebe Duisburg. Ich liebe mein konkretes Umfeld und ich hab ein gutes Verhältnis zu diesem Land, zu unserem Land. Ich kann mit dem Begriff Liebe für so etwas Abstraktes, aber das soll jeder für sich entscheiden.
Die Liebe gegenüber der Stadt Duisburg scheint allerdings nicht auf Gegenseitigkeit zu beruhen. In seinem Wahlkreis Duisburg 2 holte er ganze 6,9% der Erststimmen. Das Direktmandat in seinem Wahlkreis holte der SPD-Politiker Mahmut Özdemir mit 33,3%. Auf Platz 2 landete der AfD-Abgeordnete Sascha Lensing mit 26,7% der Stimmen. Was genau an Deutschland abstrakter sei als an Duisburg, das ließ Banaschak im ARD-Sommer-Interview offen. Er wirkte im Interview sichtlich bemüht, den Begriff Liebe zu vermeiden, verwies stattdessen auf ein gutes Verhältnis und ergänzte dann noch zu unserem Land, nachdem er erst von diesem Land gesprochen hatte. Auch zur AfD äußerte sich der Jungpolitiker im Jahr 2014. Da schrieb er, die jungen für Deutschland, die Zukunft der AfD, wenn sie eine hat. Die Tweets stammen aus einer Zeit, in der Banaschak Mitglied des Bundesvorstands der Grünen Jugend war und eine offen antinationale Position vertrat. Inzwischen ist er Parteivorsitzender und lässt die kompromissloseren Aussagen von früher offenbar stillschweigend verschwinden. Zum damaligen Zeitpunkt war Banaschak zwischen 23 und 25 Jahren alt. Es gibt neue Erkenntnisse zur Doktorarbeit von Brosius Gersdorf. Der Plagiatsjäger Stefan Weber erhebt den Verdacht, dass ihr Ehemann, der Jurist Hubertus Gersdorf, ihre Doktorarbeit mindestens teilweise als Ghostwriter verfasst hat. Die von Brosius Gersdorf beauftragte Kanzlei wies die Ghostwriting-Vorwürfe in einer Stellungnahme gegenüber Bild entschieden zurück und kündigte rechtliche Schritte gegen Weber an. Schon im Juni hatte Weber der Juristin angebliche Ungereimtheiten in ihrer Dissertation vorgehalten. Die Folge? Nachdem schon zuvor Kritik an der Juristin wegen ihrer Position zur Abtreibung oder einem AfD-Verbot aufkam, nahm die CDU-Fraktion den möglichen Plagiatsvorwurf zum Anlass, Brosius Gersdorf im Bundestag nicht mehr zu wählen. Ein Eklat, der die Koalition aus SPD und Union massiv belastete. Die Bild hat nun den neuen Bericht von Weber zwei renommierten Plagiatsexperten vorgelegt und gefragt, wie belastbar ist der Ghostwriting-Vorwurf und Webers Gutachten. Die Fachleute zeigen sich angesichts von Webers Ghostwriting-These vorsichtig. Sie machen aber klar, dass die Gemeinsamkeiten in den Arbeiten von Brosius Gersdorf und ihrem Mann kein Zufall sein können. Der Rechtswissenschaftler Professor Gerhard Dannemann erklärt, dass er die textuellen Übereinstimmungen zwischen der Dissertation von Frauke Brosius Gersdorf und der Habilitationsschrift von Hubertus Gersdorf, die ihm bereits bekannt waren, auch weiterhin für durchaus problematisch hält und weiter, ich würde ausschließen, dass die zufällig sein könnten. In Bremen geht man die wichtigsten Probleme der Gesellschaft an. Die Grünen wollen Fußgängerampeln mit Motiven von lesbischen oder schwulen Paaren versehen. Die Bremer Grünen haben eine Unterschriftenkampagne für 26 Fußgängerampeln mit gleichgeschlechtlichen Motiven im Stadtgebiet gestartet. Ziel sei, dass noch in diesem Jahr die ersten Ampeln mit homosexuellen Paaren installiert werden. Das teilte der Landesverband mit. Die Zahl 26 beziehe sich auf die im Jahr 2024 registrierten queerfeindlichen Straftaten im Land Bremen. Als queer bezeichnen sich nicht heterosexuelle Menschen bzw. Personen, die sich nicht mit dem traditionellen Rollenbild von Mann und Frau oder anderen gesellschaftlichen Normen rund um Geschlecht und Sexualität identifizieren. Es handelt sich um ein Gefühl. In einer Pressemitteilung der Bremer Grünen heißt es, andere Städte gehen bereits mit gutem Beispiel voran. In Hannover gibt es seit 2020 queere Ampeln, in Emden regeln Ottifanten den Verkehr, in Hameln der Rattenfänger, in Mainz die Mainzelmännchen. Auch Bremen kennt symbolische Ampeln, etwa mit Stadtmusikanten zum Freimarkt oder dem Weihnachtsmann zur Adventszeit. Doch es braucht mehr als punktuelle Gesten. Es braucht ein dauerhaftes, deutliches Zeichen für queeres Leben in diesem Land. Ein Zeichen der Sichtbarkeit und des Gedenkens. Und weiter die Parteichefin: Wer Gleichberechtigung nicht ernst nimmt, muss dafür eintreten, dass queere Menschen sichtbar, sicher und selbstbestimmt leben können, so Josefine Asmus. Die Unterschriften will man vor allem auf dem Bremer Christopher Street Day am 23. August sammeln. Die Liste soll anschließend der Bürgerschaftsfraktion der Grünen übergeben werden. Im Uniklinikum Leipzig kommt ein Baby auf die Welt und wird nach dem getöteten Hamas-Anführer Jahia Sinwar benannt. Das ist der Name des früheren Hamas-Chefs im Gazastreifen, der für die Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 verantwortlich ist und der im Oktober 2024 von der israelischen Armee getötet wurde. Der Name des Kindes wurde anschließend wie üblich mit Kreide auf einer Tafel im Leipziger Krankenhaus niedergeschrieben. Der Punkt über dem I wurde dabei auch durch ein Herz ersetzt und hinter den Namen wurden drei weitere Herzchen angefügt. Anschließend verbreitete die Abteilung Geburtsmedizin des Uniklinikums ein Bild der Tafel in den sozialen Medien auf Instagram. Am Montag ging das Klinikum dann auf Distanz. Der Name Jahia Sinwar stehe aktuell in einem politischen Kontext, schreiben sie, und habe bei einigen Nutzersternchen innen Irritation oder Unverständnis ausgelöst, hieß es ebenfalls in der auf Instagram veröffentlichten Erklärung. Wir möchten dazu klarstellen, schreiben sie weiter, die Veröffentlichung der Namen erfolgt ausschließlich auf Wunsch bzw. mit Zustimmung der Eltern, ohne Bewertung oder Auswahl durch uns. Man wolle sich entschuldigen, wenn sich jemand durch den Post verletzt oder provoziert gefühlt hat. Der jüdische Rapper Ben Salomo hatte am Vormittag auf den ursprünglichen Post des Klinikums hingewiesen. Sollte es in Deutschland erlaubt sein, sein Kind nach einem Terroristen und Massenmörder zu benennen, fragte er. Die Stadt Leipzig gibt auf ihrer Webseite an, dass Eltern in der Namenswahl grundsätzlich frei seien. Einzige Einschränkung ist, dass der Name das Kind wohl nicht gefährden darf. Hierüber wird das zuständige Standesamt zu entscheiden haben. In der vergangenen Woche hatte das britische Statistikbüro bekannt gegeben, dass 2024 im Vereinigten Königreich 583 Babys den Namen Jahia erhalten haben. Im Vorjahr waren es 425 gewesen und davor 386. Der Telegraph schrieb: Stellen Sie sich einmal vor, dass hunderte Briten 1945 ihre Neugeborenen auf den Namen Adolf getauft hätten. Das hätte uns als Nation verunsichert, oder? Der Staatsrechtler Ulrich Vosgerau erzielt den nächsten Sieg vor Gericht, das berichtet die Junge Freiheit. Der linke Historiker Wolfgang Benz hat wegen der Verbreitung von Falschinformationen über das Potsdamer Treffen eine strafbewährte Unterlassungserklärung gegenüber dem Staatsrechtler Ulrich Vosgerau abgeben müssen. Benz hat in seinem Buch Exil – Geschichte einer Vertreibung 1933 bis 1945 im Vorwort geschrieben: Im Herbst 2023 rotteten sich Reaktionäre mit Rechtsradikalen zusammen, um in geheimen Palaver den Masterplan auszuhacken, mit dem durch Vertreibung aller Migranten, auch der längst erfolgreich Eingebürgerten, Deutschland nach der Parole Blut und Boden zum völkischen Nationalstaat zur spießigen Idylle des Selbstgenügens zurückzuführen sei. Die Rechtsanwaltskanzlei Höcker, die Vosgerau vertritt, schrieb in einer Mitteilung, die Behauptung, die Teilnehmer des Potsdam-Treffens hätten geplant, alle Migranten aus Deutschland zu vertreiben, sei falsch. Erst recht falsch ist die Behauptung, es sei die Vertreibung der Eingebürgerten, also deutscher Staatsbürger mit Migrationshintergrund, geplant worden. Benz korrigiere nun seine unhaltbare Aussage und versprach, diese in zukünftigen Auflagen des Buches nicht mehr zu verwenden. Vosgeraus Anwalt Carsten Brennecke zeigte sich erfreut über den Erfolg. Während wir für Herrn Dr. Vosgerau zu Beginn der durch Korrektiv initiierten Welle der Falschberichterstattung über das Potsdamer Treffen reihenweise gerichtliche Verfahren führen und Verbote erwirken mussten, setzt sich nun immer mehr die Erkenntnis durch, dass man sich auf den Korrektivbericht und die angeblichen Recherchen Korrektivs nicht verlassen kann. Mittlerweile reagierten die Medien und Autoren zügig und passen die Falschdarstellungen einvernehmlich an, betonte Brennecke. Es ist nicht der erste Erfolg Vosgeraus in dieser Causa. Zuvor hatten Gerichte unter anderem dem NDR, der extrem linken Gruppierung Campact, dem ZDF, der Hamburger Bürgerschaftsfraktion der Grünen und dem SWR verboten, Falschbehauptungen über das Potsdamer Treffen zu verbreiten. CSU-Chef Markus Söder will das Bürgergeld für alle Ukrainer streichen. SPD und Grüne werfen ihm einen zerstörerischen Populismus vor. Der Vorschlag sei gefährlich und populistisch, sagte der Linksaußen-Juso-Chef Philipp Türmer der Augsburger Allgemeinen Zeitung am Dienstag. Söder wolle Haushaltslöcher auf dem Rücken der Schwächsten stopfen, kritisierte er. Das sei falsch und dürfe nicht passieren. Vielmehr müsse es nun darum gehen, die Teilhabe und Integration von ukrainischen Geflüchteten zu verbessern. Sie aus dem Bürgergeldsystem auszuschließen, würde diesen Zielen absolut entgegenstehen, fügte Türmer hinzu. Auch die Grünen werfen dem CSU-Chef Populismus vor. Er tritt gegen Menschen, die vor dem brutalen Krieg Putins fliehen mussten, stellt sie als faul dar und nimmt ihnen gleichzeitig jede Chance auf Arbeit, sagte Bundestagsfraktionsvize Andreas Audretsch. Das ist zerstörerischer Populismus. Audretsch ist auch der Politiker, der von der zerstörerischen Kampagne gegen seinen Parteikollegen Stefan Gelper profitierte und dessen Bundestagsmandat erhielt. Und weiter fordert Audretsch, Söders Vorschlag sei weder logisch noch sinnvoll. Die Jobcenter vermitteln in Arbeit, die Sozialämter tun das nicht. Damit mehr Ukrainerinnen und Ukrainer in Arbeit kommen, seien Vermittlung und Sprachkurse zentral. Auch bei der Kinderbetreuung für die häufig alleinerziehenden Mütter und der Anerkennung von beruflichen Abschlüssen müssten Fortschritte gemacht werden, forderte Audretsch. SPD-Chef Lars Klingbeil warnte mit Blick auf Söders Äußerung vor Konflikten in der Koalition. Kanzleramtschef Thorsten Frey sagte in den ARD-Tagesthemen, er glaube, dass wir da ganz gut zusammenkommen. Wenn man sich in der Koalition nicht verständigen könne, dann gelten selbstverständlich die Verabredungen des Koalitionsvertrages, betonte er. Daran rüttele niemand. Es erwachse im Moment daraus kein Konflikt in der Koalition. Israels Premierminister Benjamin Netanyahu hat nach übereinstimmenden Berichten der Jerusalem-Post und des israelischen Senders Channel 12 die vollständige Besetzung des Gazastreifens durch die israelische Armee angeordnet. Wie die Jerusalem-Post am Montag exklusiv berichtete, bestätigte das Büro des Premierministers die Entscheidung Netanyahus, auch die letzten etwa 25% des Territoriums unter Hamas-Kontrolle militärisch zu übernehmen. Der Fokus der Operation liegt laut dem Bericht auf Gebieten, in denen sich noch israelische Geiseln befinden könnten. Channel 12 zitiert in einem Tweet seines politischen Reporters Amit Segal aus hochrangigen Regierungskreisen: Die Entscheidung ist gefallen, wir werden den Gazastreifen erobern. Ohne eine völlige Kapitulation der Hamas sei keine Freilassung weiterer Geiseln zu erwarten, hieß es. Das Risiko: Sonst sterben alle Geiseln an Hunger und Gaza bleibt unter Hamas-Herrschaft. Netanyahu formulierte dafür drei zentrale Kriegsziele: die Hamas militärisch besiegen, alle Geiseln heimholen, sicherstellen, dass vom Gazastreifen keine Bedrohung mehr für Israel ausgeht. Für Dienstag wurde eine Sitzung des Sicherheitskabinetts einberufen, um den militärischen Fahrplan für die geplante Offensive festzulegen. Am Wochenende veröffentlichte die Hamas Videos, auf denen abgemagerte Geiseln zu sehen sind, darunter Rom Braslavski, ein 21-Jähriger. Die Aufnahmen könnten den letzten Ausschlag für die Entscheidung Netanyahus gegeben haben. Die Botschaft der Islamisten: Auch die Geiseln würden wegen der ausbleibenden Hilfslieferung nun hungern. Die Hamas hatte ihre Rückkehr an den Verhandlungstisch zuletzt an eine zentrale Bedingung geknüpft. Hunderte Lkw mit Hilfsgütern müssten zuvor in den Gazastreifen gelangen. Die Verteilung wollte die Terrororganisation dabei selbst übernehmen. Als die Videos der Geiseln veröffentlicht wurden, erklärte sich das Rote Kreuz bereit, Pakete direkt an die verschleppten Israelis zu liefern. Doch die Hamas konterte mit neuen Forderungen. Solche Lieferungen würden nur akzeptiert, wenn Israel dauerhaft humanitäre Korridore öffne und alle Formen des Flugverkehrs während der Übergabe einstelle. Der neue Kurs Netanyahus kommt nach monatelang gescheiterten Vermittlungsversuchen in Katars Hauptstadt Doha, bei denen es um eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln ging. Das waren die Meldungen am Montag. Falls ihr auch in Zukunft nichts verpassen möchtet, dann könnt ihr mir hier sehr gerne folgen. Diese Sendung gibt es auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wir hören uns hier morgen früh wieder gegen 7. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.